Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen, zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Ich sitze mal wieder mit Ulrich im Café. Wir sprechen über Psychopathen. Auch über die, die nicht mit Horrortaten auffallen und Menschen serienmäßig abschlachten. Gekommen sind wir auf das Thema, weil letzte Woche erneut in München ein Schüler von einer Horde prügelwilliger und schlagkräftiger Jugendlicher bis zur Gehirnerschütterung niedergeschlagen wurde. Offenbar wieder aus Wut und Hass, weil sie kein Geld bei ihm gefunden haben. Erst der Mord auf dem S-Bahnhof, dann der Anschlag eines Schülers in Ansbach und nun wieder dieses Ausrasten. Was ist bloß mit unseren Jugendlichen los? Ulrich schüttelt den Kopf. Diese Wut, dieser Hass und diese Verrohung, die müssten zwangsbehandelt werden, meint er. Zum Schutz von uns allen. Obwohl, ergänzt er, Mörder und auch potenzielle Mörder, wie der 18-Jährige in Ansbach, die sollten weggesperrt werden. Vielleicht sollten wir uns nicht mehr leisten, Verständnis für Schuldige zu haben und zu versuchen, sie zu therapieren. Langsam möchte ich nur noch geschützt werden. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder sogar in der Schule in Lebensgefahr sein könnten, da läuft's mir eiskalt über den Rücken. Stimmt, Ulrich, fange ich an. Mir wäre es auch das Allerliebste, man würde die zu unserer aller Sicherheit schleunigst einkassieren, wegsperren und wenn möglich ihnen friedliches Verhalten antrainieren. Aber dennoch beschäftigt mich die Frage, wie man so voller Hass sein kann, und zwar gegen alle Menschen, wie der 18-Jährige in Ansbach, dass man monatelang eine Strategie zur Tötung von Lehrern und Mitschülern ausarbeitet. Oder wie kann man derart aus der Fassung geraten, dass man einem bereits blutüberströmten Menschen immer wieder ins Gesicht und gegen den Kopf tritt? Jemand, der einem überhaupt nichts getan hat. Nun, meint Ulrich, so stimmt das nicht so ganz. Diese Jungen wurden an der Ausführung eines Plans, hier Ausraubung, gehindert. Und das ist in deren Augen schon ihnen etwas antun. Das genügt, um primitivste Hassgefühle nach oben zu fördern. Und prügeln haben sie offenbar lange genug geübt. Und dieser mordsüchtige Schüler, der hatte sehr wohl das Gefühl, dass sie ihm alle etwas angetan haben. Und wenn es nur Missachtung seiner Person war. Und das reicht, um das oder die Opfer plötzlich nicht mehr als Menschen wahrzunehmen, überlege ich so, sondern mehr als vielleicht Ungeziefer, das zerstört werden muss. Oder wie eine Tür, die nicht aufgeht und man in blinder Wut und Hass dagegen donnert. So lange, bis sie zersplittert. Ich kann es einfach nicht verstehen. Blut sollte doch Entsetzen auslösen. Ich schüttel den Kopf. Du denkst an Dehumanisierung, wie im Krieg. Der ausgeguckte Feind ist kein Mensch mehr. Man darf ihn töten. Ulrich nickt. Also das Gehirn erklärt jemanden zum Feind. Und fertig. Man wird dann zum Monster? Ich starre ihn an. Ich hatte auch Feinde, als Jugendliche und auch in der Schule. Naja, einen oder zwei. Aber die habe ich nicht umgebracht. Ja, du bist ja auch normal, größtenteils jedenfalls. Naja, Ulrich begibt sich wieder mal auf gefährliches Terrain. Dass solche brutalen Jugendlichen nicht normal sind, das ist mir klar. Nur Ich würde es sehr gerne so ganz früh erkennen. Im Augenblick kommt mir jeder, der schlaksig und mit aggressivem Blick über den Gehweg schlurft, wie ein Pulverfass vor, das vielleicht gerade explodiert, wenn ich an ihm vorbeigehe. Oder auch wie ein Psychopath mit eiskaltem Blick. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir eine Gaspistole zulege. Lass das bloß sein, warnt Ulrich. Erstens ist es verboten und zweitens wäre es gefährlich, weil die Typen sich dann erst recht herausgefordert fühlen würden. Denn dann wird es wirklich ein Kampf, in dem sie dich unterwerfen müssen. Schon auch wegen der Anerkennung in ihrer Clique. Würde mies für dich ausgehen. Weil du vorhin gesagt hast, die seien nicht normal, Ulrich, schwenke ich nun um. Es gibt ja die zwei Möglichkeiten. Grausames Handeln hat seinen Ursprung nicht in der Persönlichkeit, sondern Lebensumstände oder außergewöhnliche aktuelle Umstände führen dazu. Oder die andere Möglichkeit, es handelt sich um Psychopathen. Gefühlskälte und fehlende Empathie, also Mitleid mit dem Opfer, das blutend darlegt, können ja möglicherweise klar auf eine solche Störung hinweisen. Ich will jetzt nicht Erkrankung sagen, weil die Psychopathen eigentlich nicht krank sind, bis auf irgendwelche hirnorganischen Anomalien, sage ich jetzt mal. Aber im Prinzip wissen die Psychopathen ganz genau, was sie tun. Und die anderen, die durch Lebensumstände hasserfüllt und grausam geworden sind, die wissen nicht, was sie tun? Ulrich zieht die Augenbrauen hoch. Doch, allerdings. Und das wird der Staatsanwalt in München diesen jungen Schlägern auch sehr deutlich erklären. Und dem Jugendlichen in Ansbach haben sie den Haftbefehl ja auch bereits eröffnet. Die Tat war seit Monaten geplant, also kein Ausraster. Stimmt, die wussten auch alle, was sie tun, gebe ich zu. Naja, sich mittels Gewalt an anderen zu rächen, heißt zwar, man weiß, was man tut. Ulrich überlegt kurz. Aber es geschieht nicht ohne Gefühle, denn Hass ist ein Gefühl. Und Psychopathen fehlen diese Gefühle. Kein Mitleid, keinen Hass, keine Liebe, keine Angst. Das ist schon ein Unterschied. Auch wenn das blutend daliegende Opfer die jugendlichen Täter nicht rührt und nicht zum Aufhören veranlasst. Da kommt dann noch diese Dehumanisierung dazu. Da liegt das dreckige Ungeziefer, was mich behindert oder mir schaden will. Genau, Ulrich, denke ich nach. Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Bei den Psychopathen herrscht Gefühlskälte. Das ist ja sozusagen ihr wichtigstes Erkennungsmerkmal. Aber kann es nicht sein, dass es da vielleicht auch Mischtypen gibt? Ich meine jetzt, eine Störung der Persönlichkeit zu haben und sich gleichzeitig noch als Underdog, als grundsätzlich benachteiligter Mensch zu fühlen. Und vielleicht ist das sogar noch gepaart mit Fanatismus. Das ist ja dann wohl auch der Stoff, aus dem man Terroristen machen kann. Hey Johanna, greif jetzt nicht wieder zu weit. Wenn wir hier über Psychopathen reden, dann solltest du auch wissen, dass nicht alle kriminell werden. Es gibt genügend, die sich zwar extrem verhalten, aber nicht unbedingt straffällig werden. Die starken Stimulierungen, die die brauchen, können die sich auch im nicht-kriminellen Milieu verschaffen. Zum Beispiel Politik, Wirtschaft. Das mal nur als Stichwort. Aha, Ulrich drückt mir jetzt eine neue Richtung auf. Seine Firma hat einen neuen Manager eingestellt, den er nicht ausstehen kann. Ein Psychopath, so nennt er ihn. Meine Meinung ist, fährt er fort, Mischtypen gibt es nicht. Ausrasten wie die Schläger können ca. 75% unserer Bevölkerung. Die würden bei gegebenen Umständen sogar töten. Das hat eine Umfrage ergeben. Nur bei den meisten trifft es selten bis überhaupt nicht ein. Zu den Faktoren, die aus friedlichen Menschen Ungeheuer machen können, gehört leider auch unser aller starke Anfälligkeit für Manipulationen. Aus unserer Geschichte wissen wir, wie einfach es ist, ein Feindbild zu erschaffen. Unter anderem auch mit willigen Medien ist es ein leichtes, Menschen auszugrenzen und zum Feind zu erklären. Stimmt, erwidere ich. Aber ich reite jetzt weiter auf dem Psychopathen rum, Ulrich. Wenn ich mir vorstelle, dass angeblich 1% unserer Bevölkerung diese Störung hat, wird mir ganz schön kalt. Ich habe mich nämlich auch mal schlau gemacht, wie das nun wirklich ist. Diese Menschen, die übrigens unter uns rumlaufen, als wäre nichts, haben einen Fehler in ihrer DNA. Einen Defekt in dem Gen, das die Ausschüttung eines bestimmten Botenstoffes im Gehirn steuert, was unter anderem auch für Aggressionskontrolle zuständig ist und für Wohlbefinden, das heißt für Gefühle. Folge ist, diese Männer sind extrem gewalttätig und völlig gefühlskalt. Ich sage Männer, weil dieser Defekt bei Frauen sehr, sehr selten vorkommt. Denn das Gen sitzt auf dem X-Chromosom und Frauen haben 2 X-Chromosome. Wenn eines versagt, haben wir ja noch das andere. Na Gott sei Dank, denn Frauen wären noch fürchterlicher als Männer, wirft Ulrich grinsend ein. Ich vergebe ihm. Das Thema ist zu ernst, um jetzt noch eine alberne Debatte über Männer und Frauen zu führen. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie Psychopathen ihren Defekt auch wieder ausgleichen. Ulrich ist wieder ernst. Ich weiß schon, wovon du sprichst. Studien haben sogar ergeben, dass es innerhalb einer Familie in mehreren Generationen brutale Verbrechen durch ihre männlichen Mitglieder gegeben hat. Das spricht durchaus für einen vererbten Gendefekt. Auch Gehirnscans von Tätern haben nachgewiesen, dass bestimmte Regionen sich anders verhalten als bei normalen Menschen. Aber Johanna, unser Gespräch dreht sich nur um Verbrechen und Gewalt. Du wirst heute Nacht nicht schlafen können. Oh doch, dieses Thema brennt mir einfach auf der Seele, beeile ich mich, ihn zu beschwichtigen. Trotzdem, lass uns doch nochmal auf die nicht kriminell werdenden Psychopathen unter uns kommen. Diese typischen Charaktereigenschaften von Psychopathen, zum Beispiel Egozentrik, Narzissmus, Selbstüberschätzung, Gefühlskälte, sind mehr als geeignet, um in unserer Ellbogengesellschaft, die nur Karriere und Reichtum im Kopf hat, aufzusteigen. Ulrich sieht mich sehr ernst an. Aber man wird die doch erkennen können und außer Reichweite von normalen Menschen bringen können. Ich sehe mich vorsichtig im Café um. Johanna, Psychopathen rasten nicht aus. Das unterscheidet sie von den aggressionsangestauten Schlägern und von den Impulstätern. Sie ziehen alles eiskalt in aller Ruhe durch. Sie sind schlau und können jeden um den Finger wickeln. Das können sie sogar schon als Kinder. Kein Risiko ist denen zu hoch, wohl auch, weil sie aufgrund ihrer Störungssituationen nicht richtig einschätzen können. Und sie lernen nichts aus schlechten Erfahrungen. Ohne Gefühle kann man nichts Erlebtes abspeichern. Und bei den Gefühlen, da hapert's ja bei denen. Genau. Die machen alles immer wieder, auch wenn sie erwischt werden und eins auf den Deckel bekommen, bestätige ich ihn. Ja, das ist ganz typisches psychopathisches Verhalten, nickt Ulrich. Ja, dann sind ja unsere Banker Psychopathen, entfernt es mir. Ulrich lacht. Man könnte es meinen, und ich denke, wir wissen nicht, wie viele unserer Manager, Wirtschaftsbosse, Banker und auch Politiker psychopathische Züge haben. Eine riskante Behauptung, Ulrich. Ich atme tief ein. Man sollte sich vielleicht alle mal ganz genau ansehen und vor allem hinhören. stark übersteigertes Selbstwertgefühl mit der Tendenz, sich maßlos zu überschätzen, ein oberflächlicher, im Prinzip nichtssagender Charme und dennoch charismatische Züge, Manipulationsfähigkeit, Mangel an Schuldgefühlen und pathologisches Lügen. Also mir würden da schon so einige einfallen, sinniere ich so. Heißt das eigentlich, dass Menschen mit psychopathischen Zügen erfolgreicher sind als andere? Also muss man ein Psychopath sein, um in unserem Wirtschaftssystem oder in der Politik so richtig Karriere machen zu können? Ulrich schüttelt den Kopf. Das wäre ja furchtbar. Aber ein psychopathisch veranlagter Mensch hat es natürlich leichter, weil er in seiner Gefühlskälte total skrupellos ist und überhaupt kein Unrechtsbewusstsein besitzt. Das ist klar. Aber vielleicht könnte man es auch so sagen, dass solche Menschen auf jeden Fall den Weg nach oben in eine Karriere suchen. Denn dieser Kampf gegen andere ist ein starkes Stimulanz für den Psychopathen. Oder wolltest du Politikerin werden? Ich bin entsetzt. Nein, ich meckere doch auch viel lieber rum. Ulrich lacht. Weißt du, Ulrich, mir fällt da noch jemand ein. Vor Jahren, schon eine ganze Weile her, da kannte ich einmal einen Geschäftsmann. Er wirkte wie ein netter Kerl. Also ich dachte, er wäre einer. Genauso könnte man es sagen. Was mir an dem als erstes aufgefallen war, das ist, der hat gelogen, dass ich die Balken bogen. Auch wenn es gar nicht sein musste. Einfach so. Ich glaube, aus Spaß am Lügen. Gut, ich wusste das und konnte durchaus damit umgehen, zumal ich nicht allzu viel mit dem zu tun hatte. Wie andere das mit ihm gehandelt haben, also das weiß ich nicht. Hinzu kam auch noch, dass er sich tatsächlich für den Größten hielt. Er war ernsthaft davon überzeugt und hat es auf seiner Internetseite auch schriftlich niedergelegt. Also es ist absolut lächerlich und gleichzeitig aber auch irgendwie schockierend. Was ich dann noch bemerkt habe an dem ist, dass der richtige Lust an Intrigen hatte. Der hat andere gegeneinander ausgespielt, zwar immer so, dass er einen Vorteil hatte, ist ja klar, aber man hat deutlich gemerkt, wie sehr ihm das eigentliche Zwietrachtsehen so richtig Freude machte. Und der ist jetzt auch ganz oben angekommen, da, wo er hin wollte. Das hat mir letzte Woche eine Bekannte erzählt. Ich war total baff. Niemand hat diesen Typen wirklich durchschaut und es hat auch keiner ihn aufhalten können, offenbar. Der ist ganz einfach seinen Weg gegangen und hat alle Hindernisse einfach weggekickt, auch die Menschen. Ulrich hat die ganze Zeit zugehört. Das ist der Weg zum Erfolg, meint er. Lügen, meisterhafte Selbstdarstellung, Zwietracht sehen, eiskaltes und intrigantisches Vorgehen. Möglichst, sofern die Intelligenz dazu reicht, die Gefühle anderer auch noch zu Manipulationszwecken benutzen. Ich habe dir ja auch schon erzählt, wir haben einen neuen Manager. Der ist derart charmant und charismatisch, dass der die ganzen Weicheier in unserer Firma schon auf seiner Seite hat. Die blicken einfach nicht durch. Dass der wie ein eiskalter Wind durch die Abteilung fegt und nur Verwüstung hinter sich lässt. Der ist vollkommen ruhig, regt sich nie, nie über irgendetwas auf und in dem brodelt's auch nicht. Man merkt das ja normalerweise, wenn es in einem so ein bisschen köchelt, bei dem ist nichts. Der kommt zum Beispiel zu mir und sagt, 5 Stellen müssen weg. Machen Sie das, sonst mache ich das. Du wirst dem doch hoffentlich ordentlich rausgegeben haben, oder? Ich bin empört. Habe ich? Nein, habe ich gesagt. Keine Stelle ist überflüssig. Dann sind Sie es offensichtlich, war seine Antwort. Ulrich sieht mich etwas bekümmert an. Mensch, Ulrich, der hat doch diese Macht jetzt noch nicht, wenn der noch neu ist. Selbst wenn der zu den Gestörten gehört. Ich schätze den tatsächlich als Psychopathen ein, fängt Ulrich wieder an. Der wurde durch mein Nein aufs Höchste angeregt. Jetzt kann es für mich gefährlich werden. Aber auf der anderen Seite muss er der Geschäftsleitung sehr gut erklären, warum ich auf einmal überflüssig sein sollte. Jetzt ohne dich beunruhigen zu wollen, Ulrich, beeile ich mich zu sagen, vielleicht solltest du vorher mal mit deiner Geschäftsleitung reden und da vorbeischauen. Habe ich bereits, erwidert er. Ich habe da schon volle Rückendeckung. Über meine Abteilung kann ich immer noch selbst entscheiden. Ich brauche alle Leute, das wissen die auch. Nur, die werden nicht wissen, dass der offensichtlich den Weg nach oben eingeschlagen hat und nicht zu bremsen ist. Der hat beste Zeugnisse und Referenzen. Naja, die können ja auch gefälscht sein. Aber das glaube ich jetzt nicht mal, weil der wirklich etwas vom Management versteht. Bloß, der Typ ist aalglatt und eiskalt. Der hat auf alles eine Antwort, versteht sich zu inszenieren und rhetorisch zu brillieren. Ich sehe Ulrich von der Seite an. Kann es sein, dass er vielleicht nur neidisch ist? Und der neue Kollege nicht aalglatt und psychopathisch, sondern einfach nur mit freundlichem Charme klug und belesen ist. Und dank der Rhetorikseminare natürlich ein perfekter Redner. Die Frage ist nur, warum will er sich dann in die Abteilung von Ulrich einmischen? Falls der wirklich mit Brachialgewalt nach oben will, verstehe ich nicht, was der bei dir rumfuschen will, Ulrich. Ich begreife es nämlich wirklich nicht. Die anderen hat er bereits um den Finger gewickelt, antwortet Ulrich. Und mir hat er wohl angemerkt, dass ich von Anfang an ihm gegenüber extrem skeptisch war. Vielleicht muss er mich deshalb aus dem Weg räumen. Und außerdem gefällt ihm ja so ein Kampf. Er braucht den Widerstand als Stimulanz. Mal sehen, wie es weitergeht. Oje, ich fürchte nur, dieses Weitergehen könnte auf Kosten von Ulrichs Gesundheit gehen, denn er ist kein Mensch ohne Emotionen. Hoffentlich beutelt ihn das nicht allzu sehr. Vielleicht musst du in nächster Zeit einfach deutlich bei eurer Geschäftsleitung werden, sage ich zu ihm. Auch auf die Gefahr hin, dass die dir einen Vogel zeigen, aber einfach mal die Möglichkeit in den Raum stellen, dass der neue Manager vielleicht nicht so ganz die glückliche Wahl sei. Möglichst bevor irgendwas passiert. Wie wär's mit dem Vorschlag, bei dem mal einen Persönlichkeitstest zu machen? Das ist heute nämlich schon gang und gäbe. Ja, den könnte der garantiert mit Bravour austricksen, meint Ulrich. Da bin ich sicher. Und außerdem, Johanna, es könnte auch gut sein, dass der Schuss nach hinten losgeht. Der frische, eiskalte Wind, den der durch uns jagt, könnte so einige Abteilungen ausdünnen und der Firma höhere Gewinne bescheren. Dann müssen die gebliebenen Angestellten eben doppelt so viel arbeiten. Vielleicht gefällt der Geschäftsleitung, dass sie da ein gefühlloses Monster eingestellt haben. Der überlegt nicht lange, sondern sortiert eiskalt aus. Oh Gott, der Kerl muss weg, Ulrich, entsetze ich mich. Das wusste ich gar nicht. Aber fällt mir dabei ein, wenn der jetzt wirklich psychopathische Züge hat, dann wird der irgendwann auch der Firma Schaden zufügen. Denn wie du schon gesagt hast, die haben weder Angst noch Hemmungen, Bilanzen zum Beispiel zu fälschen, Geld rauszuziehen und dann die Schultern zucken und abhauen, wenn ihr in die Insolvenz rast. Ulrich starrt mich an. Also mir reicht es jetzt. Die Welt ist scheinbar voller Psychopathen. Du kennst einen, bei uns ist einer, wahrscheinlich werden Ulla, Sigi, Doris und wer sonst noch auch noch welche kennen. Ich werde mich auf jeden Fall gegen den stemmen. Solange ich in der Firma bin, werde ich versuchen, den Schaden zu verhindern, den der anrichten will. Oh Gott, aber pass gut auf dich auf. Psychopathen? Das sind tickende Zeitbomben. Ich atme tief durch und denke so an den Geschäftsmann, den ich mal kannte. Was passiert, wenn den mal einer aufzuhalten versucht? Einer, der ihn durchschaut? Wie soll man sich vor der geballten Skrupellosigkeit retten? Eigentlich sollen die ja leicht erkennbar sein. Es gibt eine Checkliste des amerikanischen Psychologen Robert Hare. Glatter Charme, perfekte Selbstdarstellung, enormes, übersteigertes Selbstbewusstsein. Sie suchen das Extreme, da sie starke Stimulation brauchen. Sie sind Meister im Lügen und sie sind in der Lage, die Gefühle anderer gezielt für sich zu missbrauchen. Sie haben keinerlei Unrechtsbewusstsein oder Schuldgefühle, da sie völlig ohne Gewissen sind. Sie sind ohne Liebe, ohne Hass. Sie können sich in keine Gefühle hineinversetzen. Die können sich nicht vorstellen, was andere empfinden. Sie sind Schmarotzer, bereichern sich, wo sie können, egal ob an Geld oder an Anerkennung. Sie sind nicht beziehungsfähig. Sie fallen wegen ihrer Gefühlskälte schon als Kinder auf. Ob Steuern hinterziehen oder Menschen töten, Psychopathen verstoßen gegen das Gesetz, weil Regeln für sie nicht gelten. Spontane Reaktionen auf starke Reize machen sie unberechenbar und sehr gefährlich. Kommt das alles jemandem bekannt vor? Na, hoffentlich nicht. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal.